Sportlich voran. Der Podcast über Digitalisierung, Arbeitgeberattraktivität und Talentgewinnung im öffentlichen Dienst.
Hallihallo und herzlich willkommen zur neuen Amtlich Voran-Folge. Und das wird heute eine besondere Episode, kann ich jetzt schon sagen. Hat was mit meinem Gast zu tun. Er ist mir empfohlen worden von meinem Kollegen Stefan Wagner, der ihn hat reden hören auf einer Veranstaltung bei unserem Tochterunternehmen Vocanto und zurückkam, meinte, der Typ war sensationell. Also hat umfangreiche Erfahrungen im Ausbildungskontext, aber hat auch noch so viel mehr zu berichten und zu erzählen. Und nach dem kleinen Vorgespräch, was wir gerade geführt haben, bin ich mir sicher, dass Stefan Wagner hier nicht übertrieben hat. Zu Gast ist heute Josef Buschbacher. Der ist leidenschaftlicher Gründer, Investor, Berater, aber auch Ausbilder. Und aus dem Kontext hat er vom kleinen Handwerksunternehmen bis zu großen Enterprises im Ausbildungssegment viele Unternehmen beraten, hat auch viele Einblicke in die Ausbildung im öffentlichen Dienst bekommen. Und ich freue mich, dass er jetzt hier ist. Herzlich willkommen, Josef. Schön, dass du hier bei Amtlich voran bist.
Ja, und danke, dass ich hier sein darf. Klasse.
Sehr, sehr gerne. Lass uns mal mit deiner Person anfangen. Und vielleicht auch, wenn du das erzählen magst, dass das Thema Ausbildung ja dich jetzt in nächster Zeit nicht nur beschäftigt aus der Beraterfunktion, Trainerfunktion, sondern man soll es kaum glauben, du stehst kurz davor, selbst noch mal eine Ausbildung zu machen. Das finde ich so kurios. Lass uns damit mal starten. Was machst du da?
Ja, jetzt nach jahrelangen Ausbildungserfahrungen und viel in den Unternehmen unterwegs, habe ich mich entschlossen, selber nochmal die Schulbank zu drücken. Ich stehe für Veränderung, für Aufbruch, für neue Future Skills, also muss ich das auch irgendwie leben. Und darum habe ich gesagt, erfülle mir noch meinen Herzenswunsch, mache jetzt mit 54 nochmal eine Ausbildung zum Forstwirt. Ich bin vermutlich Baden-Württembergs ältester Azubi. Mein Mit-Azubi ist 15, mein Ausbilder ist 32. Ich freue mich wie Bolle.
Leute, das ist ja hier ein Audio-Podcast. Ich muss gerade so grinsen, wenn man dem Josef jetzt ins Gesicht schaut. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie der sich freut, die Augen leuchten. Ich finde diese Story einfach großartig. Ich habe ja als Leitspruch bei mir auf der LinkedIn-Seite stehen, jeder Mensch verdient den bestmöglich passenden Job und Arbeitgeber. Und wenn ich bei dir mir so dein Profil, deinen Werdegang anschaue, dann hast du diese Maxime dein ganzes Berufsleben lang gelebt. Und so auch jetzt. Also ne, diese Entscheidung ist ja schon echt der Hammer, mit 54 nochmal eine Ausbildung zu machen. Aber erzähl doch mal allen, die jetzt zuhören, was hast du bisher so gemacht? Insbesondere mit Fokus natürlich auf Ausbildung. Kannst gerne links und rechts mal die Themen streifen, weil ich glaube, wenn man dich jetzt nur auf Ausbildung reduzieren würde, wäre etwas eng gegriffen.
Also das Thema Ausbildung ist echt ein Herzensthema. Und zwar, wie hat es angefangen? Ich habe damals das Gymnasium unerfolgreich beendet so rum und stand dann einfach vor einem Scherbenhaufen als 16-Jähriger. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Und da hat mein Opa gesagt, Junge, mach eine Ausbildung, dann hast du was, das wird dich dein Leben lang begleiten. Und dann habe ich gefragt, was soll ich tun? Weil als 16-Jähriger völlig planlos, dann hat er gesagt, werd Uhrmacher oder Mechaniker, dann kann dir niemand reingucken. So. Ja. Und dann habe ich Kfz-Mechaniker gelernt und habe dort praktisch meinen ersten Ausbildungsmeister gehabt. Meister Schwandner. Der hat mich geprägt bis heute. Ja, und zwar, der hat mich einfach mitgenommen. Das war ein derber Hund. Ja, der hat auch mal echt Klartext gesprochen. Aber war ein toller Mensch. Und hat sich wirklich, ja, hat Interesse an uns gehabt, wir waren drei Azubis, das war einfach großartig. Ja, und so kam dass ich dann praktisch schon im zweiten Lehrjahr als Mechaniker selber einen Azubi zur Seite gestellt bekommen. Und ja, dem habe ich dann halt ein bisschen was beigebracht. Ja, dann ging es weiter, Werkstatt war gut, dann habe ich eine Ausbildung gemacht als Industriekaufmann bei Festo, Industrieunternehmen, jetzt 20.000 Mitarbeiter groß, tolles Unternehmen, Familienunternehmen, phänomenale Ausbildung, ja, also wirklich tolle Leute dort, gute Gedanken. Nebenher ein Aufbau, ein Studium, ganz klassisch BWL, dann ein bisschen Aufbaustudiengang Führungspädagogik, so gab es unterschiedliche Stationen und irgendwann kam ich dann wieder zurück zu Festo. Und dann hieß es, guck mal, wir hätten einen Job in der Ausbildung. Ja, und dann war ich der kaufmännische Ausbilder dort. hatte dort mit Azubis zu tun, war im Einstellungsprozess, hatte mit Recruiting zu tun und ein großartiger Job in einem tollen Unternehmen, eine tolle Führungskraft. Und ja, so ging es weiter. Und irgendwann kam aber der Punkt, dachte, glaube ich, 2009 war das zur Wirtschaftskrise, dass ich gesagt habe, komm, jetzt mache ich mich selbstständig. War dann viel mit der Deutschen Gesellschaft für Personalführung, Management Service, Haufe Akademie, alle, wie sie alle heißen, die großen Weiterbildungsunternehmen unterwegs. Und dann wurde ein Unternehmen draus, TLC Learning, gegründet mit der Frau Dr. Katja Bett zusammen. Und ja, dann sind wir eingestiegen, voll in das, was mir Spaß macht. Jeden Tag in Ausbildungsunternehmen mit klasse Ausbildungsleiterinnen, Ausbildern, Ausbildungsbeauftragten, immer mal wieder aber actionreiche Azubi-Einführungswochen mit 1000-Schritte-Challenge oder 10.000-Schritte-Challenge, so rum, mit Schumpeter, Macht der Zerstörung des Neuanfangs, wo wir Smarts gecrashed haben. Also irre Sachen und einfach das Thema Ausbildung voranbringen. Neu denken, umdenken, altes Gutes behalten, Neues einfach wieder aufleben lassen. Ja, genau, das ist so mein Ding.
Was für eine schöne Geschichte. Jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, Amtlich Voran hat den Fokus auf den öffentlichen Dienst. Und vielleicht kannst du mal aus deiner Perspektive so ein bisschen sagen, gibt es da eigentlich Unterschiede aus deiner Sicht zur Privatwirtschaft? Gibt es da Dinge, die der öffentliche Dienst besonders gut macht? Gibt es Dinge, wo du sagst, naja, da müsste der öffentliche Dienst vielleicht noch eine Schippe drauflegen, um attraktiv zu sein in der Ausbildung? Das würde mich interessieren. Lass uns mal in dieses spezifische Thema einsteigen.
Also der öffentliche Dienst ist natürlich echt speziell aus meiner Warte. Warum? Ich habe das gemerkt, vor 20 Jahren hatten wir angefangen mit Facebook, mit Freunde-VZ, Studi-VZ. Da hatten wir dort Werbung gemacht, Ausbildungsmarketing-Kampagne. Da war der öffentliche Dienst meilenweit weg davon. Mhm. Und da habe ich gemerkt, da passiert erstmal gar nichts. Habe das dann beobachtet und habe festgestellt, da war kein Druck da, das ist einfach so vor sich hingeplätschert. Aber oftmals hat auch ein zentraler Ansprechpartner, Partnerin gefehlt für das Thema. Die Verantwortlichkeit war nicht geklärt. In den letzten Jahren ist dann was Bemerkenswertes passiert. Und zwar, der öffentliche Dienst öffnet sich, wird sichtbar. Ja, tritt auf Messen auf. Ich bin immer wieder auf so Studiemessen, Ausbildungsmessen und da merke ich, wow, jetzt treten sie in Erscheinung. Ich habe dann die Frage gestellt, warum? Bin natürlich mit den Kolleginnen und Kollegen ins Gespräch gekommen. Oh ja, wir finden keine Azubis mehr. Ja, die Industrie nimmt uns alles weg. Wir sind nicht attraktiv genug. Ja, was da so alles kam. Und da merke ich jetzt einfach in den letzten paar Jahren deutlich mehr Sichtbarkeit. Aber was mir super gut gefällt, die Relevanz wurde erkannt von den Verantwortlichen. Also es wurde eine Ausbildungsleiterin installiert oder ein Ausbildungsleiter. Es wurden professionelle Strukturen aufgesetzt und gute Prozesse etabliert. Ja? Also das, was die Industrie teilweise schon vor vielen Jahren gemacht hat, kam dann mit dem zeitlichen Versatz einfach in den öffentlichen Dienst. Und das ist überhaupt kein Bashing, sondern wir sprechen so im Berater, Neudeutsch sagt man so, dieser Reifegrad der Unternehmen. Ja, und jetzt sind wir angekommen. Und wenn ich heute irgendwo in Kliniken unterwegs bin oder in Stadtverwaltung oder in Verwertungsgesellschaften, dann merke ich, da wird Ausbildung gemacht par excellence. Ja, da gibt es Leute, die haben Herzblut, was super gut ist, denen wird Zeit eingeräumt. Ja, ihr dürft ausbilden, ihr werdet dafür freigestellt. Und da merke ich momentan einen großen Unterschied zur Industrie. In der Industrie ist momentan das Thema Ausbildung, na klar, immer noch präsent, aber es ist unter Druck. Die Leute sind im Homeoffice, mobiles Arbeiten, der Azubi muss irgendwie mitlaufen. In der Industrie, ich gucke nach Stuttgart, die sind massiv unter Druck und Leistung und Zahlen und KPIs erfüllen. Ja? Und im öffentlichen Dienst ist es noch ein Stück weit entspannter mit dem Druck. Hat zur Folge, der Ausbilder, die Ausbilderin können sich gut Zeit nehmen für den Azubi oder auch für die Studierenden. Und da blüht natürlich mein Herz auf, wenn man sagen kann, individuelle Förderung. Ja, ich kümmere mich um meinen Azubi. Das ist jetzt nicht nur einer, der die nächsten 6 Wochen bei mir ist, sondern ich gucke mal, was für ein Lerntyp ist er oder sie? Welche Vorlieben hat er? Wo kann ich vielleicht mit Vorwissensaktivierungen arbeiten? Ja, aber vielleicht auch nochmal solche Dinge, ich habe jetzt in einem Klinikum das Thema Stärken stärken. Wo kann ich den Azubi wirklich fördern und nehmen wir Zeit dazu?
Das ist ja erstmal ein richtig positives Fazit eigentlich Richtung öffentlicher Dienst. Der öffentliche Dienst bringt in diesen wirtschaftlich sehr volatilen Zeiten, du hast es angesprochen, ja auch mit sich, dass da eine gewisse Arbeitsplatzsicherheit da ist, dass diese ganze Frage, warum mache ich eigentlich das, was ich mache, also die Sinnfrage schnell beantwortet ist. Wenn du, also was weiß ich, beim Stadtwerk arbeitest, so relativ schnell erklärt. Der Müll muss halt weggeräumt werden als Beispiel. Oder im Klinikum ist halt auch klar, da muss man nicht lange rumdenken. Ne? Anders als wenn man vielleicht eine Ausbildung bei irgendeinem Zigarettenkonzern macht, wo man sich die Frage stellen kann, macht das hier wirklich Sinn, was ich tue? Aber das nur am Rande. Führt natürlich dazu, dass wir gerade erleben, dass im öffentlichen Dienst die Institutionen derzeit überrannt werden von sich Bewerbenden. Und das sieht in der Privatwirtschaft auch aus den Gründen heraus, die du gerade geschildert hast, teilweise deutlich anders aus. Mal ganz kurz noch zwei, drei Sätze zur Privatwirtschaft. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich mache mir echt Sorgen um den Standort Deutschland, weil die Ausbildung ist ja durchaus ein Qualitätsmerkmal. Und wenn Organisationen überlegen, wollen wir dieses Jahr nicht deutlich weniger Leute ausbilden oder setzen wir vielleicht mal ein Jahr aus mit der Ausbildung? Gibt es auch Unternehmen, die das schon machen? Das halte ich gesellschaftspolitisch für total gefährlich, kurzfristig und mittelfristig für die Unternehmen für total gefährlich, weil aus der Ausbildung ja eigentlich die Fachkräfte von morgen entstehen. Ne? Ja.
Absolut. Also kann ich nur zustimmen. Ausbildung ist ein langfristiges Geschäft. Ich habe immer von 4,5 Jahren gesprochen. Ja, und zwar, ich brauche eine Zeit zum Onboarding, zum Recruiting, dann die Ausbildung an sich, bis hin zur Prüfung oder Übernahme in ein Arbeitsverhältnis. Ich führe solche Diskussionen regelmäßig mit Ausbildungsleiterin oder Personalleiterin. Mhm. Ja, und zwar, guck mal, brauchen wir überhaupt noch dieses und jenes Berufsbild? Oder eine ganz krasse Sache, letzte Woche bei einer Tagung auch, wo viel öffentlicher Dienst vor Ort war, bilden wir die Arbeitslosen von morgen aus. Ja, müssen wir über unsere Berufsbilder nachdenken. Was macht künstliche Intelligenz mit Anfängerjobs? Und das ist schon echt krass. Und da merke ich, dass die Industrie deutlich kritischere Fragen stellt als der öffentliche Dienst.
Ja. Jetzt gibt immer ein bisschen Wasser in den Wein, den du eben sozusagen die Weinkaraffe zum öffentlichen Dienst hast du eben dahingestellt. Es mag ja sein, dass die Privatwirtschaft aufgrund ihrer vielleicht doch deutlicheren Zahlen und KPI-Getriebenheit ein bisschen schneller wieder unterwegs ist als der öffentliche Dienst und diese Bewegung in 1-2 Jahren im öffentlichen Dienst auch ankommt. Wie schaust du da drauf? Ist das so ein Warnsignal oder sagst du, nee, der öffentliche Dienst ist da schon stabiler? Weil die Berufsbilddiskussion, die ist ja übergreifend. Die macht ja nicht Halt vor, ist das jetzt ein Privatunternehmen oder ist das ein Unternehmen des öffentlichen Dienstes? Ne?
Ich vermute, dass die neuen Technologien genauso in Einzug halten im öffentlichen Dienst wie in der Privatwirtschaft. Aber auch hier wieder mit einem gewissen zeitlichen Versatz. Ich gucke mir jetzt gerade mal an, zum Beispiel den Stadtwerkebetrieb, mit dem ich häufig zu tun habe. Da habe ich aktuelle Zahlen zur Demografie. Mhm. Und dort weiß ich, dass bis 2030 32% der Mitarbeitenden in den Ruhestand gehen. Und hier war die Frage, wird die Technologie so weit sein, dass sie das kompensieren kann, das Gap? Oder langt es, wenn wir weiterhin irgendwo 38 Auszubildende ausbilden? Und das ist schon spannend. Ich glaube, ihr müsst weiter ausbilden als öffentlicher Dienst, auch um genau diesen Gap zu schließen. Und klar, neue Technologien kommen, aber das wird nicht alles ersetzen. Ja, also ich glaube fest dran, dass wir Leute im öffentlichen Dienst brauchen in all ihren Bereichen. Aber das hat man wirklich in Berlin diskutiert. Gibt es irgendwann den humanoiden Roboter, der uns die Mimik lehrt? Ja, ist es immer derselbe Handgriff? Ist es immer dieselbe Route? Ja, da ist vieles denkbar. Ja, und wenn ich das Rad einiges nach vorn drehe, dann würde ich sagen, Haken dran und ja. Aber die nächsten 15 Jahre würde ich sagen, warten wir mal.
Kann ich mir auch vorstellen. Also man stellt ja auch fest, dass diese ganze KI-Entwicklung theoretisch auch jetzt schon viele Berufsbilder obsolet machen könnte. In der Praxis ist es aber noch nicht tot. Und das hat natürlich was mit der Adoptionsgeschwindigkeit von Menschen zu tun. Also wie schnell können Menschen eigentlich das übernehmen sozusagen? Also eine neue Arbeitsweise, neue Prozesse, neues Miteinander, neues Leadership. Muss ja alles neu gedacht werden. Plus halt auch die Angst vor Veränderungen, die viele Menschen natürlich auch dahin bringt, eben nicht so schnell mit den technologischen Möglichkeiten umzugehen. Es gibt verschiedene Studien dazu, wo man sieht, was theoretisch mit KI möglich wäre, also was dann alles ersetzbar wäre, versus was praktisch tatsächlich ersetzt wird. Das ist bislang noch recht marginal. Aber ich befürchte, dass diese Entwicklung auf jeden Fall kommen wird. Interessant ist, was du sagst, Demografieentwicklung und die Effekte der Babyboomer, die in Rente gehen, plus halt der KI-Effekt. Gleicht sich das aus oder bleibt auf dem Saldo vielleicht sogar eine Situation, wo man sagt, ey, wir brauchen vielleicht sogar doch einen Tacken mehr Leute als in der Vergangenheit, weil einfach so viele Leute in Rente gehen. Ne? Dann gibt es ja unterschiedliche Sichten darauf. Die einen sagen, Technologie federt das komplett ab und noch mehr. Die anderen sagen, nee, das wird nicht ganz so ausgehen. Ich glaube, wir beide haben im Moment auch nur eine Glaskugel, wo wir drauf schauen können.
Absolut. Also wir sind momentan wirklich Glaskugelleserei. Ja, wer weiß, was in den nächsten Monaten passiert. Ja. Das heißt, kennst du natürlich auch für den Turbo sorgen, wenn man jetzt die aktuelle Presse liest, wie hier zum Beispiel Städte und Kommunen unter Druck kommen finanziell, immer am Rand der Pleite entlang oder große Krankenhäuser in Stuttgart auf einmal Konkurs anmelden, Insolvenz anmelden. Das erhöht ja den Druck, weil gemacht werden muss ja trotzdem die Anträge, die Stellen, den Mülleimer, das Schwimmbad. Also es ist ja unfassbar viel, was da dran hängt.
Das ist so. Und Stichwort Schwimmbad. Wir sprechen jetzt hier heute an einem Junitag, der irre heiß ist. Zumindest da, wo ich sitze. Aber du siehst auch nicht gerade frierend aus. Es gibt Schwimmbäder, die gar nicht aufgemacht haben, Freibäder, weil eben die Bademeister fehlen. Ne? Das ist die Situation, die man halt auch erlebt. Lass uns doch nochmal kurz sprechen. Du hast gerade sehr, sehr positiv über den öffentlichen Dienst und die Ausbildung gesprochen. Das ist klasse, dass sich da so viel entwickelt. Ich nehme das auch wahr, auch hier mit dem Podcast. Es gibt tolle Beispiele im öffentlichen Dienst, die wirklich absolut State of the Art Arbeit machen. Gibt aber auch echt viele Beispiele, wenn man mal tiefer reinguckt, wo ich manchmal das Gefühl habe, die agieren ja noch wie vor 15 Jahren in der Privatwirtschaft. Also die Seite gibt's halt auch. Oder gucke ich da falsch drauf, deiner Meinung nach?
Das ist tatsächlich eine Beobachtung, die ich auch mache. Ich habe auf der einen Seite total engagierte, offene, jugendzugewandte Menschen, die einfach sagen, hey, ich möchte jemanden entwickeln, das Thema brennt mir, das ist einfach toll. Auf der anderen Seite sehe ich schon eine gewisse Realität in manchen Amtsstuben, dass es so ein Clash der Generationen gibt. Ja, also ich komme mit einem gewissen Bild, weil die Webseite toll war und die Kampagne auf der Azubi-Messe war toll. Und dann komme ich dort rein in die Stadtverwaltung und sehe Hauspostumschläge. Ja, oder Mail gibt es erst ab dem zweiten Lehrjahr. Ja, oder mein Versetzungsplan, der wird mir immer ausgedruckt den darf ich dann an Kopierer holen. Und das ist so das Hardware-Ding meinetwegen, sage ich mal. Und dann aber die Denkweise hinsichtlich Führung. Also wie führe ich junge Leute, wie behalte ich die, gelingt es mir, die jungen Leute zu loyalen Mitarbeitenden zu machen. Und das geht einfach nicht mit einer Denk- und Führungshaltung von 1990, sondern da hat sich viel gewandelt. Und ich glaube, da kann der öffentliche Dienst doch mal was tun. Ja, überlegen, was bedeutet Führung für eine nachkommende Generation, ohne die andere Generation in Rede zu stellen. Und in einem Unternehmen habe ich das Thema gutes Generationenmiteinander. Ich verzichte auf den Begriff Konflikt, sondern ein gutes Generationenmiteinander. Ich helfe dir, du hilfst mir. Ich lache mit dir, du lachst mit mir. Wir können auch mal übereinander lachen. Ja. Und dann kann sich was Positives entwickeln und da kann der öffentliche Dienst noch viel, viel mehr punkten, wenn das mal publik wird.
Das finde ich super, was du gerade sagst, weil das ja tatsächlich auch wirklich beidseitig ist. Ne? Alle Generationen haben natürlich ihre Stärken und vielleicht auch ihre Schwächen. Und wenn man damit eben so umgeht, dass man das anerkennt und er versucht, sich auf die Stärken zu fokussieren, da kann wirklich was Tolles draus entstehen. Ich glaube ja, dass möglichst heterogen zusammengesetzte Teams am Ende die beste Leistung bringen, gerade in den Zeiten wie diesen, die immer dynamischer, immer komplexer, teilweise auch globaler, wobei das in Teilen ja auch wieder zurückgedreht wird, aber gibt es halt auch noch werden. Da sind halt unterschiedlichste Denkweisen und Problemlösungskompetenzen gefragt. Und den einen richtigen Weg gibt es halt selten. Also man muss halt herausfinden, was der richtige Weg ist. Und das geht dann gemeinsam besser. Ne? Ja, spannend. Ich glaube, dass dieses ganze Thema Leadership eigentlich das komplizierteste Thema ist, wenn ich an den öffentlichen Dienst so denke, weil das natürlich erfordert, dass eigentlich sich erstmal diejenigen, die da an den Führungspositionen sitzen, zuallererst anfangen zu ändern. Es muss ja irgendwo losgehen und man kann schlecht erwarten, dass es bei der Jugend losgeht. Also ich glaube, da sind schon die gefragt, die jetzt gerade die Power, die Macht in den Unternehmen haben. Und die müssen halt erkennen, dass die jungen Leute halt in der Tat die Zukunft des Unternehmens darstellen oder der Institution darstellen.
Ne? Absolut. Und ich habe tolle Beispiele aus dem öffentlichen Dienst. Ich bin jetzt gerade in Hamburg und morgen steht genauso ein Workshop an. Das besagt, pass mal auf, fällt mir natürlich jetzt mit ein, zwar Ausbildung vor Ort, so nennt sich das Ding.
Ja.
Auftraggeber ist ein 62-jähriger Kraftwerksleiter. Er hat gesagt, pass mal auf, wir bilden gut aus, wir machen einen guten Job hier, aber wir müssen nochmal ein Verständnis erzeugen. Und zwar nicht nur bei den Azubis, jetzt seid ihr hier und wir ticken so, sondern auch bei den Ausbilderinnen und Ausbildern. Und das ist für mich so das beste Beispiel. Da kommt so ein alter Knochen. Ja, ich bin auch weißhaarige oder grauhaarige inzwischen, alter weißer Band. Und der sagt, hey, wir müssen hier irgendwas anders tun. Und dann habe ich mit ihm Ideen hin und her gesponnen. Ich sage, wir nehmen die Leute mit, weil das darf nicht belehrend sein, sondern das darf ruhig gerne einmal lustig sein, das darf erhellend sein. Und morgen mache ich mit denen zum Beispiel sowas. Helmut, 56 Jahre, findet in seiner Abteilung eine Schubkarre. Kevin, 16 Jahre, findet in seiner Abteilung eine Schubkarre. Was sind denn die beiden? Und jetzt arbeitet eine Gruppe an dem Beispiel, die andere an dem. Und das ist einfach sehenswert. Kevin sagt, ich mache eine Trommel draus, ich kann mich drunter verstecken, wir machen den Schubkarrenrennen. Helmut sagt, wo ist die SAP-Nummer? Hat die eine UVV-Schutz? Ist die irgendwo abhanden gekommen? Funktioniert die doch richtig? Und dann haben die Leute echt was zu lachen. Und in dem Moment entsteht Verständnis für Landtag. Okay, guck mal. Oder die Älteren sagen, okay, wir haben auch damals den einen oder anderen Bolzen gedreht. Ja, also einfach einen Schabernack gemacht und einen Quatsch gemacht. Und so kommen wir zusammen. Also, da ist der voll drauf abgefahren mit seinen 62 Jahren. Und das haben wir jetzt, ich glaube, 9 Mal schon durch. Und er feiert es einfach nur. Und alle gehen raus und sagen, stimmt, eigentlich cool. Coole junge Leute, vielleicht müssen wir sie anders anpacken. Vielleicht müssen wir nicht alles auf die Goldwaage legen. Vielleicht müssen wir nicht alles irgendwie sanktionieren.
Ich finde dein Plädoyer gerade ganz toll, weil ich, also wenn man selber Kinder hat, dann denkt man über diese Dinge ja vielleicht sowieso ein bisschen anders. Man will ja im guten Kontakt mit den Kindern sein und auch dafür ist halt notwendig, dass man sich so ein bisschen in deren Gedanken und Lebenswelt halt auch reinversetzen kann. Ne? Und das ist ja da gar nicht anders.
Ganz klar, und das ist sowas besprechen wir auch immer, dass ich sage, guck mal, du bist aber schon noch der Ausbilder. Ja, du bist jetzt nicht ich chef du nichts, sondern du bist Ausbilder, hast eine Funktion, aber du musst nicht der gute Kumpel von Kevin sein. Ja, sondern es darf schon noch eine Distanz da sein, ja, aber eine Distanz auf Augenhöhe. Und da kommt was ganz, ganz Wichtiges ins Spiel, gerade im öffentlichen Dienst, und zwar so dieses Erwartungsmanagement. Also ich habe einen Ausbildungsbeauftragten im öffentlichen Dienst, der hat eine insgeheime Erwartung an den Azubi. Aber er spricht es nicht aus. Der Azubi, der kommt auch mit der gewissen Erwartung, spricht es aber auch nicht aus. Und dann hast du praktisch zwei so dünne Flecken, die aufeinandertreffen. Und im schlimmsten Fall kann das eskalieren. Das bedeutet, irgendwo passiert halt irgendwas und dann gibt es kein Verständnis, dann gibt es vielleicht Ärger. Wenn ich das die Erwartungen im Vorfeld kläre, ja, und sage, guck mal, du bist die nächsten 6 Wochen bei mir, welche Erwartungen hast du an mich? Guck mal, ich du bist bei mir, die Erwartung habe ich an dich, dann läuft es sehr, sehr gut. Und allein mit solchen kleinen Werkzeugen, mit so kleinen Methoden, blühen die auf und sagen, das probiere ich nächste Woche mit meinem Azubi aus. Und dann unterhalte ich mich wieder und dann sage, Josef, hat funktioniert. Und dann sagst du, ja klar, funktioniert. Du musst einfach sprechen. Ja? Schaff klare Verhältnisse und dann wird's gut.
Naja, das ist das eigentlich ja das kleine Einmaleins des zwischenmenschlichen Miteinanders. Ne? Also, aber ja, ist halt kompliziert. In der Arbeit kommen halt dann Rollen und Hierarchien und so weiter dazwischen. Ne? Das ist einfach so. Wenn du jetzt über deine Ausbildung nach vorne am 1.9. nachdenkst, dann wirst du ja auch in dieses Generationenthema möglicherweise reinkommen, aber auf einer ganz anderen Art und Weise. Ne? Du wirst ja einen Vorgesetzten haben, der deutlich jünger ist. Du hast dann einen Co-Azubi-Kollegen, der deutlich, deutlich, deutlich jünger ist. Und ich vermute, dass das für dich auch nochmal eine ganz spannende Lernerfahrung wird. Aber du wirkst so, als freust du dich darauf.
Ich freue mich total drauf. Also mein Ausbilder ist der René und ist 32, ist Forstwirtschaftsmeister. Also der hat einen riesen Erfahrungsschatz. Der war einfach x Jahre im Wald, seit seinem 15. Lebensjahr. Der weiß, wie das Ding funktioniert. Ich komme als Novize. Ich habe keine Ahnung. Aber ich habe zu ihm gesagt in einem Vorstellungsgespräch, ich höre auf das, was du sagst. Bei mir musst du dir keine Sorgen machen wegen zu spät kommen. Ich schreibe Berichtsheft gern. Aber es ist kein jeder so. Und ich freue mich. Ich nehme mich unter. Ja, ich habe die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen, sowieso speziell in einem neuen Metier. Ich möchte was Neues lernen. Mein Mit-Azubi ist 15. Ja, also das wird echt cool. Ich freue mich so dermaßen drauf und bin überzeugt, dass ich neben dem ganzen fachlichen Waldbau, Wiederaufforstung, noch ganz, ganz viel lernen kann. Wie funktioniert Ausbildung? Aus einer anderen Sichtweise. Ja, bisher habe ich schöne Beraterfolien gezeigt oder Theorien. Jetzt steige ich voll ein in die Praxis. Und ich glaube, viele können dann nach den 2 Jahren noch mal gut von mir profitieren.
Super. Josef, ich fand das ganz, ganz, ganz toll, dass du dir Zeit hier für Amtlich vorangenommen hast. Ist echt eine Highlight-Folge, weil sie ganz anders ist als alle anderen Folgen, die wir bisher aufgezeichnet haben. Hat natürlich was mit dir zu tun, mit deiner Erfahrung, aber auch mit dem, was du jetzt unmittelbar vor dir hast. Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir bei deiner Ausbildung ganz, ganz viel Spaß und Erfolg. Und ja, vielleicht sprechen wir irgendwann mal wieder und unterhalten uns mal darüber, wie es dann so läuft oder war.
Klasse. Ich kann euch nur bestätigen, wenn Amtlich voran greift das Thema auf. Das ist wirklich klasse. Und die Leute, die Ausbilderinnen und Ausbilder auf der anderen Seite, die vielleicht zuhören, die haben Power, die haben Lust und die sind echt interessiert an Unterstützung. Ja. Ich sage Dankeschön. Wenn du einen Baum brauchst oder ihr als Zuhörer, meldet euch bei mir. Ich kann den Band.
Alles klar, bitte mal. Bis dann, Josef. Ciao.